Nie gehört von Katjana Gerz. Nie gehört von Katjana Gerz.
Hallo?
Hi, Katjana, hier ist Anna. Ich rufe an wegen des neuen Podcast-Gasts.
Hi, au, au, sorry, ich bin gerade am Umdekorieren hier bei mir zu Hause.
Ah, okay, ah, das passt ja sehr gut. Ich habe nämlich einen Gast dabei, der es kommt quasi aus dem 18. Jahrhundert und ist da sehr begabt darin, Wohnungen zu dekorieren.
Super, das ist ja genau, was ich brauche.
Ja, du, wir sind auch schon da.
Vor der Tür? Ja, hey, hi.
Hi.
Hi, ich bin Tom.
Wunderschön, dass du hier bist. Danke vielmals.
Danke für die Einladung.
Mich. Ja. Tom, du hast auch einen Spitznamen?
Ja, Schnuff, aber die Erklärung, wie es dazu kam, würde einen eigenen Podcast füllen.
Okay. Also wir lassen es beim mysteriösen Mysterium. Schnuff, Tom. Was ist denn, wer bist du?
Wer bin ich?
Oh Gott.
Ist das nicht die allerexistenziellste Frage, die man stellen kann? Ist das jetzt nicht schon Philosophie um vier? Arte? Hallo Arte?
Die nächste Frage ist, was ist der Sinn des Lebens?
Gut, da wäre ja einkaufen.
Kaufen,
Besitz kaufen. Anhäufen. Nein, wer bin ich? Jemand, der Berlin vor einigen Jahren den Rücken gekehrt hat, obwohl er hier geboren ist tatsächlich, um ein Ausdrucksmittel zu finden für mich und meine Persönlichkeit. Und da brauchte ich Platz für und geringe Lebenshaltungskosten.
Mhm. Das bedeutet?
Das bedeutet Stadtrand.
Genau.
Nein, also ganz, ganz abgekehrt von Berlin habe ich mich nicht. Schon aus dem Grund, weil ich auch meine Ärzte und meine Freunde und irgendwie meinen ganzen Haushalt, der ist noch in der Stadt. Aber jetzt ist es eben Birkenwerder geworden, um da zu wohnen. Ja, und da habe ich dann so richtig losgelegt eigentlich, was ich jahrelang schon in Berlin gemacht habe, nämlich zu sammeln, Antiquitäten zu sammeln und Schallplatten und Bücher und alles, brauchte dann einfach den Platz und das habe ich dann mitgenommen und da dann Kunst am Bau gemacht und mich da eingerichtet.
Wohnst du alleine da?
Ich wohne alleine mit zwei kleinen Hunden.
Wie heißen die?
Lucky und Zeus.
Lucky und Zeus.
Ja, also
Lucky Zeus.
Lucky Zeus, wenn es ein Promi-Name wäre. Lucky hieß aber schon Lucky, der ist aus zweiter Hand. Der hätte sonst Apollon geheißen, dann wären es wie die Hunde von Magnum. Mhm. Deswegen heißt Zeus auch Zeus. Und ansonsten, ja, bin ich da für mich.
Und du sammelst an mit unter, also Porzellan?
Porzellan, schwerpunktmäßig, ja.
Ja, aus dem
18. Jahrhundert. Also, oder zumindest KPM, so als Schwerpunkt. Und da nach Möglichkeit eben so alt, wie es eben geht.
Wie kamst du zu diesem Hobby?
Wie kamst du dem Hobby? Eigentlich über unsere damalige gemeinsame Deutschlehrerin, die uns in der dritten Klasse nach Potsdam mitgenommen hat und nach Sanssouci und da, wo alle anderen Kinder sich langweilen und es ganz schrecklich finden und stillsitzen und zuhören, habe ich mich gefühlt wie, ich bin jetzt zu Hause, danke, lasst mich einfach hier. Und dann über diese Begeisterung und Friedrich dem Großen als Befürworter und Förderer der Kunst zu dieser Epoche bin ich dann zu KPM gekommen und habe angefangen.
KPM?
Königliche Porzellanmanufaktur Berlin, hier in der Wegeleystraße. Im Tiergarten sitzt die immer noch seit 1763. Und das hat ganz klein angefangen mit einer Figur. Und die habe ich von einem Freund bemalen lassen. Und dann habe ich gedacht, ach Mist, dazu bräuchte ich eigentlich noch Teller und Unterteller und
Hast
Tassen
du diese
und
Figur
Terrinen.
Noch?
Ja, die steht auch ganz omnipräsent in meinem Esszimmer als Auslöser.
Und wie viel ist die wert oder generell? Wie?
Die war jetzt gar nicht so viel wert tatsächlich, weil es Neuware war und Weißporzellan. Die habe ich bei eBay, ich glaube, für 60 Euro mir gekauft.
Mhm, okay.
Und auch kostenlos halt von ihm bemalen lassen.
Wer war das? Wie stellt man sich das vor mit bemalen lassen?
Bemalen lassen.
Das ist jetzt nicht so wie ich mit einem Pinsel?
Nee. Doch, es sind schon wirklich? Pinsel. Ja, ja. Ich habe über Instagram, was ja vielleicht auch noch thematisiert wird, jemanden übers Schreiben kennengelernt, der auch in Berlin wohnt und der in Meißen Porzellanmalerei gelernt hat. Das ist ja ein Ausbildungsberuf, ganz klassisch, mit Mappe abgeben und das dann lernen. Und irgendwie haben wir geschrieben und meinten, ja, hey, wir wohnen ja gar nicht so weit auseinander. waren dann zusammen in Charlottenburg im Belvedere, wo ja die Porzellansammlung größtenteils ausgestellt wird, und ja, haben uns angefreundet. Und irgendwann meinte er, ja, er macht das ja auch privat, so hobbymäßig noch, und hat gesagt, bring mir einfach mal was vorbei. So. Und das war auch nochmal so ein Schlüsselmoment, einfach zu wissen, ich kann mir die Weißware kaufen und dann sagen, ich will die Blumen, das Insekt, den Rand, und muss dann aber halt irgendwie mal ein halbes bis ein Jahr warten, bis dann eben so die Sachen fertig bemalt sind von ihm.
Warum dauert das so lange?
Weil er das nebenbei macht. Also er arbeitet so in einem, sagen wir mal, richtigen Job jetzt inzwischen, weil ja ganz viele Leute auch bei Meißen entlassen wurden, und bei KPM auch steht ja ziemlich schlecht leider um die ganzen Manufakturen.
Deswegen kaufen, kaufen, kaufen.
Genau, kaufen, 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 einfach weil der Markt jetzt immer noch überschwemmt ist eigentlich von den Waren, die jetzt von den verschiedenen einfach aufgetan werden. Und der Trend nicht da ist. Also es ist jetzt, aktuell ist es nicht modern, jetzt wenn man mit Century, Minimalism, 50er, 60er Jahre Design und die Scheunen und Lagerhallen sind halt voll mit 18., 19. Jahrhundert.
Mhm. Und ja. Kurz, was war das für eine Figur, die du gekauft hast?
Das nennt sich eine Ménagère. Das ist ein kleiner Putto mit zwei geflochtenen Körbchen, wo man Salz und Pfeffer reingetan hat. Ja, da schweigen die meisten.
Okay, also das hattest du, und das ist jetzt, wie viele Jahre her ist das jetzt?
4 Jahre ist das jetzt.
Also vor 4 Jahren dein erstes Porzellan-KPM-Stück gekauft. Und wie sieht deine Landschaft jetzt zu Hause aus?
Meine Festung der Einsamkeit, meinst du?
Festung der Einsamkeit, oh, das ist aber sehr romantisch und poetisch gesagt.
Ja, nein, meine Festung der Einsamkeit habe ich, soweit es meine Möglichkeiten hergegeben haben und immer noch hergeben, ein Glück, jetzt nicht das venezianische Rokoko zu kopieren. Das wäre mir auch zu feingliedrig, aber ich habe wahnsinnig viele Bücher mir angeeignet über Interior Design tatsächlich, so Jacques Garcia und Alberto Pinto und ich glaube also Howard Slatkin. Das waren so die drei Großen, an denen ich mich orientiert habe. Und habe dann versucht.
Kennt man natürlich, ja.
Wenn man sich eigentlich nur, ja, wenn man da ein Faible für Maximalismus und Opulenz irgendwie hat, dann stößt man und stolpert man über diese drei Männer. Und habe halt erkannt irgendwie, dass man die Sachen recht günstig tatsächlich online bekommt, gute Sachen. Und habe erstmal nur gehäuft, habe dann lange in einem Wust aus Dingen gelebt und dann so vor 2,5 Jahren angefangen, da ein System reinzubringen und zu gucken irgendwie, wo soll die Richtung dann schlussendlich hingehen. Ich habe die Möbel neu bezogen, abgebeizt, irgendwie, dass die auch reinpassen. Hab sortiert, hab Haufenbildung betrieben, dass irgendwie alles an Ort und Stelle kommt. Und jetzt ist es zwar immer noch nicht fertig, aber es beschäftigt mich, es füllt meine Tage.
Und du hast ja vorhin auch darüber gesprochen, dass man, es gibt ja diese, wenn eine ältere Dame stirbt oder beziehungsweise dann geht man zu dieser Haus, wie heißt das?
Hausauflösung. Oder
Hausauflösung.
Ja.
Boah, das macht bestimmt so viel Spaß.
Es ist super, es ist so Indiana Jones-mäßig, weil natürlich da...
Treasures, you're looking for treasures. Yeah,
real treasures, indeed.
Und viele wissen ja dann wahrscheinlich auch nicht die genauen...
Also die Erben am allerwenigsten tatsächlich. Es sind dann so ein paar von meiner Sorte noch da, gleich morgens um 8, wenn so eine Haustür aufgeschlossen wird.
Und kennt man sich untereinander?
Ist man teils, teils. Also es kommt immer darauf an, wer das Zeitliche gesegnet hat. Wenn das ein bekannter Name so in diesem kleinen Klüngel, den es unter Sammlern gibt, war, dann ist der andere ein groß. Das ist dann so ein bisschen Black Friday-mäßig.
Ja.
Das
Black Friday
mit anstehen und schubsen und das ja, aber wenn es jetzt irgendwie so intern nur war, dann ist das sehr überschaubar.
Was ist die längste Strecke, die du schon mal gefahren bist?
Zehlendorf.
Ach so.
Zehlendorf. Den Rest lasse ich mir schicken. Nein, das ist dadurch, dass ich auch kein Auto und keinen Führerschein habe, muss ich immer gucken, dass ich das mit Bus und Bahn und Möbeltaxi irgendwie...
Fährt?
Ja, also ich warte eigentlich noch auf meinen goldenen Fiaker irgendwie, der mich dann abholt nach so einer Aktion. Nee, und was größer oder weiter weg ist, das wird dann geschickt.
Und, sorry, ich frage einfach jetzt ganz viel, weil es kommen so viele Fragen auf einmal. Es ist
bitte löchere mich.
Hattest du schon mal ein Porzellanstück, was du zerbrochen hast?
Ja. Ich gebe es nicht gerne zu, aber ja. Und da bin ich auch immer noch sehr traurig darüber. Einfach ob der Seltenheit des Stücks. Es war kein Meißen und kein KPM. Es war mal was außer der Reihe, was ich mir gekauft hatte von Nymphenburg. Eine Zuckerdose in Form eines Mohren.
Mhm. Ich nicke in...
In stiller Erwartung, das wird nachher alles gegoogelt. Es gibt noch ein Portfolio, das du dir durchblättern kannst. Nein. Und es ist einfach etwas sehr selten Produziertes. Und das ist mir aber beim Abstauben runtergefallen und ihm ist der Arm und der Kopf abgebrochen. Und das Ding ist jetzt halt nicht mehr das wert, was es laut Liste wert ist. Es hat jetzt nur noch einen ideellen Wert und es wird irgendwann in die Porzellanklinik gebracht, damit man die Schande nicht mehr sieht und ich es wieder auf den Tisch stellen kann.
Ist jetzt noch nicht, hast du
es? Ist jetzt ein Jahr her. Aber es hat immer so, es gibt so Prioritäten. Ich habe eine Kiste voller Sachen, die restauriert werden müssen. Und es ist einfach nicht so die Priority. Mhm, okay. Das wird halt irgendwann mal. Und bis dahin muss es da in der Schandkiste bleiben.
Ich habe nämlich heute Morgen gegoogelt oder versucht rauszufinden. Ich weiß nämlich nicht, woher ich das Sprichwort habe, ob das aus Amerika ist oder aus Deutschland. Aber ich dachte, es geht sowas über zerbrochenes Porzellan weint man nicht oder sowas. Oder über, oder Porzellan bringt Glück, gebrochenes?
So, ja, also wir haben ja die Tradition des Polterabends bei uns, wo Porzellan zerdeppert wird.
Und das, das ist junge Paar. Der schrecklichste Tag. Du so, oh mein Gott.
Jein. Ja. Also manchmal, wenn so schöne Sachen wirklich zerdeppert werden, wo man sich denkt, so, das ist noch gut, das ist irgendwie eine tolle Marke oder das ist ein tolles Design.
Ach, Keramik oder, nehmen die meisten.
Ja, oder man nimmt halt irgendwas, so die letzte IKEA-Garnitur, die man nicht mehr will, weil die schon völlig zerschrabbelt ist. Mhm. Aber die Leute nehmen halt das irgendwie, was sie mal von Oma oder von der reichen Erbtante irgendwie übernommen haben und das ganz schrecklich fanden, mit, ja, weiß ich nicht, Kobaltblau und Streublümchen und die sagen sie, Hauptsache weg damit.
Ja.
Aber es gibt halt immer jemanden, dem das gefällt. Also man müsste es nicht zerstören, man müsste sich nur mal die Arbeit machen.
Zu gucken.
Und ja, zu gucken und das einfach online zu stellen oder zu verschenken bei Kleinanzeigen, wenn man es halt wirklich loswerden will. Es findet sich eigentlich immer jemand, wo es nochmal ein Revival haben könnte und wo es hochgehalten wird. Das ist halt schade.
Und dieses, das bringt Glück, also daher kommt dieser Polter.
Ich glaube, dass es daher kommt in diesem Zusammenhang, ja.
Also dieses Porzellan bringt Scherben.
Scherben bringen Glück.
Scherben bringen Glück, aber über gebrochenes Porzellan weint man nicht, das ist kein Sprichwort.
Also bei uns zumindest nicht.
Nicht. Ich glaube, vielleicht habe ich es mir einfach ausgedacht und dachte, ich habe schon so oft wiederholt.
Also ich habe geweint bei der Figur, muss ich sagen. Da habe ich echt so Wuttränen, so aus Dummheit einfach. Ja. Das war so unnötig.
Aber das ist auch so ein Klick, also dieses Bild, dieses, man macht den Staub ab und dann fällt es runter und der Arm bricht.
Ja, du hebst es, genau, du hast es auf der Hand und willst es halt gründlich sauber machen und schubst halt einfach zu viel und es macht nur Klirr. Und du stehst wie gelähmt da und denkst so, nein, das ist jetzt nicht wirklich passiert.
Oh, das tut weh. Ich kann mir das so gut vorstellen.
Und du warst so froh, das kam aus München, wurde mir das geschickt und es hat alles überlebt. Es hat den Transport überlebt, es hat den Zweiten Weltkrieg überlebt, aber es überlebt nicht mich.
Und dann starb es in Toms
Händen. Ja, unter den Händen, wirklich ist es mir...
Was war denn deine absurdeste Geschichte mit eBay-Kleinanzeigen? Gab es da mal was?
Wirklich absurd ist tatsächlich nicht. Also ich finde es immer sehr lustig, das zu lesen. Ich habe auch diese Seite abonniert, so die besten eBay-Kleinanzeigen-Fails tatsächlich. Aber ich habe da bis jetzt nur, also sagen wir mal, angenehme Leute drüber kennengelernt.
Ja.
Also das lief immer wie am Schnürchen. Ja, also gut, die Leute kamen, Sachen abholen, ich war pünktlich da, hab mein Zeug abgeholt.
Okay, das ist alles, das ist nicht interessant.
Nee, tut mir leid.
Also ich dachte, ich habe hier eine Goldgrube gefunden.
Null, und also ich kann dir von einem schönen Kauf erzählen. Also
wir wollen hier nicht schöne Geschichten hören, Tom. Nee, ist dir gut? Ist die Geschichte gut?
Nicht wirklich, ich habe nur viel Geld gespart.
Und verkaufst du auch viel?
Wenig. Also das ist eher so ein Kulturmessi und Kunstmessi. Ich habe sehr, sehr viel und ich kaufe mir höchstens mal noch Schränke dazu, um die Sachen unterzubringen.
Ja.
Aber ich habe jetzt im letzten Jahr habe ich einiges verkauft, einfach weil ich meinen Schwerpunkt jetzt gefunden habe seit einiger Zeit mit KPM. Mhm. Habe ich alles, was artfremd ist, jetzt Stück für Stück verkauft eigentlich. Wieder, um Platz zu schaffen.
Okay, und du hast darüber gesprochen, dass manchmal man so sieht, wie, also, dass du, wenn du zu diesem Haus, wie heißt das nochmal?
Haushaltsauflösung.
Dass da viele Leute sind, die du schon mal kennst. Wie kann ich mir diese Menschen vorstellen? Weil für unsere Hörer da draußen, die dich ja nicht sehen, vielleicht später auf Instagram, aber du bist ein sehr attraktiver Mitte 20, Ende 20, sowas in der Richtung, würde ich sagen. Ich würde dich jetzt nicht automatisch dazu assoziieren. Also,
du meinst,
wie sehen denn diese, wie, wie kann ich mir die, weil eigentlich bei Porzellan und so, die Sachen, die du sagst, stellt man sich.
Der feine ältere Herr kommt einem da in den Sinn.
Ja, oder Frau.
Weniger, also witzigerweise gibt es kaum Frauen, die Porzellan sammeln. Das ist ein Klischee, was sich in
Filmen
vielleicht begründet, aber es ist tatsächlich so, alle Menschen, die ich kenne, die halt auch so leicht exzessiv sind oder noch schlimmer gar, wenn mehr Geld dahinter ist, sind schwule Männer.
Wirklich?
Ja. Es sind
so, is there Männer. Dating possible?
Null. No. Null. Null.
Sind einfach die älter sind dann.
Nicht mal unbedingt. Also zum Beispiel Erik, einer meiner guten Freunde, der auch der Porzellanmaler ist, der ist Mitte 30 zum Beispiel. Aber ja, ich weiß nicht, man frisst nicht da, wo man scheißt. Also ich fange nicht immer mal an, den ich gut leiden kann. So, das trenne ich fein säuberlich. Die sind total nett, ich komme super mit denen aus, man hat eine krasse Basis, wo man sich unterhalten und austauschen und auch Sachen untereinander mal verkaufen kann.
Ja.
Aber es ist jetzt ohne romantischen Aspekt tatsächlich. Mhm. Und ja, wie kann man sich den vorstellen? Also ich sag mal von um die 30 bis ins greise Alter sind es ältere oder nicht ältere Herren,
ja,
die sich da verlustieren.
Und auch gibt es noch die Porzellan, ich glaube, daher kommt dieses Klischee von den Frauen, diese Porzellanpuppen. Wahrscheinlich.
Ganz heikles Thema. Ja, das, also ich meine, ich will ja niemandem zu nahe treten und auch nicht den Hobbypsychologen rauskehren, aber meine, was ich so mitgekriegt habe, also auch im Verwandtenkreis, so Frauen, die Porzellanpuppen sammeln, vermissen meistens das eine oder andere in ihrem Leben. So, mehr möchte ich dazu nicht sagen.
Leider sind die meisten unserer Hörer Porzellanpuppensammler. Das wird jetzt ein bisschen problematisch.
Ja, don't follow me on Instagram, please.
Nee, ja, das kann man wahrscheinlich. Kann
also ganz anderes Themengebiet, ganz anderer Hintergrund. Puppen und. Weil das ist also handwerklich anders.
Ja,
das ist ja Biskuitporzellan und. Das andere geht ja mehr in die Gebrauchsgegenstände teilweise.
Ja. Ich frage mich, ob Porzellanpuppen, die müssten ja noch, also die werden ja gar nicht mehr hergestellt, oder?
Ich glaube nicht.
Aber wir, okay, wir reden über
nicht,
was
wie gesagt,
nicht
das ist, das ist eine nicht, ganz nicht mein Themengebiet. Tatsächlich habe ich mich nie so mit auseinandergesetzt. Weil, nee, ich finde die auch gruselig persönlich.
Absolut. Also das ist ja auch, und wieder, jetzt kommen wir, ich habe ja mein ganzes Wissen von Filmen, da ich ja Lesen absolut hasse und mich da vehement drum wehre. Genau, weiß ich, dass das halt, wenn wir einen Charakter zeigen wollen im Film, der gruselig ist und freaky,
nimmt man
Porzellanpuppen. Oder einfach Puppen generell, glaube ich, hat irgendwas Creepyes. Aber, warte mal, ich muss mal kurz gucken. Ach so, hier steht noch. Ich guck mal, weil hier hast du geschrieben mit dem Dingens. Da könntest du vielleicht markieren, dass ich jetzt hier etwas länger brauche.
Schreib ich mir auf. Memo an mich selbst.
Ja. Genau, das habe ich gar nicht das gelesen. Also. Jetzt würde ich an dieser Stelle auch nämlich auch sagen, du hast ja einen Instagram-Account.
Ja, ja, und, den ich sehr liebe.
Und wie super geil.
Danke.
Und hast du da schon Kontakte auch zu Menschen gehabt, die...
Da habe ich tatsächlich die meisten Porzellan-Enthusiasten so kennengelernt. Ja. Also ich meine, meine Mutter hat auch ein Faible für schöne Dinge, aber die lebt sich eher bei Handtaschen und Schuhen und Klamotten aus. Also dieser Hortungsdrang ist bei uns familiär bedingt, glaube ich.
Okay.
Wir sammeln alle irgendwas. Und sie hat mich da auch so ein bisschen einfach affin so für schöne Dinge gemacht.
Ja.
Und auch fürs Lesen, witzigerweise, ich bin so das, der Kontrapart zu dir. Also ich habe mehr Bücher als alles andere tatsächlich. Ich liebe Bücher, vor allem Bildbände.
Vor allem was?
Bildbände. Aha. Also ich habe jetzt auch, vorhin haben wir noch drüber gesprochen, so meine Weihnachtseinkäufe für mich selber war jetzt tatsächlich Fachliteratur, um Katalogmaterial zu haben für meine Projekte und da auch nochmal nachschlagen zu können. Also ich liebe Bücher.
Oh Gott, I get it.
Nein, aber du hast auch viele Bücher dafür, dass
ja,
du sie eigentlich
das
nicht
ist ja auch,
magst.
Das ist, nee, das darfst du eigentlich nicht sagen, weil mein Image, weißt du, ich habe so ein Image.
Achso, das schneiden wir raus.
Ja, der Image ist so die, oh, die nie Bücher liest.
Achso, das
aber dabei lese ich ganz, ganz viel. Ich Ich will nur nicht, dass die Leute denken, ich bin klug. Mm. Das dürfen die dann
nicht. Die Katzenberger-Variante, sei klug, stell dich dumm.
Ja, sei klug, stell dich dumm.
Jetzt habe ich den Faden verloren. Tut mir leid.
Nein, ach, gar kein Problem. Wir haben darüber gesprochen, dass über Bildbänder, was du dir gekauft hast. Ja.
Ja, die Fachliteratur, und da freue ich mich auch sehr, wenn die ankommen.
Und deine Wohnung, die für den Hörer da draußen, wie man sich die genau vorstellen kann. Also ist alles in diesem sehr barock, 18. Jahrhundert.
Ja, also tatsächlich nicht ganz so wuchtig wie barock. Also ist ja Rokoko ist ja je nach Definitionsfrage immer entweder eine Spätform des Barock oder man nimmt es als eigenständige Stil- und Kunstbewegung. Da bin ich auch mal sehr ein Freund von, weil es sich doch massiv, was da Mitte des 18. Jahrhunderts passiert ist, davon unterscheidet, was Versailles davor 50 Jahre lang diktiert hatte. Dieser Stilbruch, der dann kam, jetzt muss ich gar nicht so weit ausholen, ist das in Ordnung?
Und also, jetzt auch mal mitschreiben.
Es ist ja so, dass Versailles war ja ab 1650 etwa maßgeblich für die Stilbildung auf kontinentaleuropäischer Ebene bis zum Tod 1701 von Ludwig XIV., wo der ganze Hofstaat, der sich davor in Versailles konzentriert hatte, wieder nach Paris geflüchtet ist und man keinen Bock mehr hatte auf diesen kalten Prunk irgendwie, der da diktiert worden war, dieser stilistische Stillstand, der da passiert ist durch Lebrun und die großen drei, die dieses Gesamtkunstwerk Versailles erschaffen hatten und eine komplette Abkehr ins Private eigentlich passiert ist, sowas wie ein erstes Biedermeier. Und man hat sich dann die Stadtpalais einfach ausstatten lassen in einem völlig davon abgewandten Stil und alles sollte natürlich und leicht und zierlich sein und es wurde einfach auch die Institution des Salons wurde ja geprägt von meistens adligen Frauen, die sich mit der Elite auf philosophischer, literarischer, künstlerischer Ebene da umgeben haben und interessierten Menschen. Und ja, diese absolute Verfeinerung eigentlich, die passiert ist und das Hinwenden immer weiter eigentlich zum Ende des Jahrhunderts zur Natürlichkeit und weg von Gold und schwerem Samt, sondern hin zu leichten Seidenstoffen und eben auch Porzellan eigentlich als Symptom des 18. Jahrhunderts und des Rokoko ist ja die Erfindung oder die Reerfindung durch Meißen, dass Porzellan auf europäischem Boden gefertigt werden konnte und nicht nur die Importware aus China war, die sehr, sehr teuer war, sehr lange. Und die Eigenentwicklung dieses Stils des Rokokos im Porzellan durch Meißen und KPM und die vielen kleinen Manufakturen ist eigentlich das, was es auch eingefroren hat für mich. Also ein Lebensgefühl für die Ewigkeit konserviert durch die Geschirrformen, durch die Figuren, durch Möbel, durch Farbgestaltung. Lebensgefühl. Das Lebensgefühl des 18. Jahrhunderts habe ich eigentlich versucht, in meinem Zuhause als Projektionsfläche meiner Persönlichkeit und meiner Stimmung quasi zu nutzen.
Wow.
Und deswegen sehe ich auch so schlicht aus. Also ich benutze nicht mehr Mode als Spiegel meiner Persönlichkeit durch mein Studium, weil ich habe mich 3 Jahre lang jeden Tag mit Mode beschäftigt.
Genau, das können wir auch nochmal für den Hörer.
Ja, also ich komme eigentlich aus dem Modedesign. Das war meine Wunschprofessur eigentlich vor einigen Jahren noch. Aber da bin ich nicht charakterstark und egoistisch genug. Ich bin zu zartfühlend. Ich kann nicht in der Mode arbeiten. Ich möchte meinen Profit nicht auf blutenden Kinderhänden irgendwie aufbauen. Das widerstrebt mir. Also habe ich mich davon ab und der Kunst zugewandt. Und so ist es eigentlich entstanden. Und es bekommt mir auch besser.
Ja. Also, wie gesagt, der Hörer sieht das nicht, aber deine Augen leuchten, du. Das ist so ein. Also, ich habe die Hälfte nicht verstanden, aber es ist wirklich so.
Es freut mich aber, wenn Leute dann auch sich freuen, ja. Also, obwohl sie auch artfremd sind. Also, ja. Ich habe ja oft das Gefühl, ich überfordere oder langweile die Menschen, aber das Schöne ist, ganz viele, oder ich rede ja nicht mit vielen Menschen, aber die wenigen, die sich das dann auch anhören und denen ich mich dann öffne auch, sind eigentlich begeistert, obwohl sie vor den Kopf gestoßen sind vor lauter Informationen.
Ja, ich glaube auch, auf jeden Fall, ich glaube, man sieht oder man erkennt das, wenn ein Mensch für so viel Leidenschaft für etwas hat und das zum Ausdruck bringt, ist das ansteckend. Also man weiß so, das ist so, das so macht Leben Spaß, wenn man was gefunden hat und wenn man
absolut.
Und eindeutig ist es ja auch bei dir so. wie siehst du die Zukunft? Was erhoffst du dir noch? Oder wie kann man da weitermachen? Wie sieht das aus? Das ist ja immer ein weiteres.
Ich glaube, man ist nie fertig mit Sammeln.
Ja.
Ich denke, das ist so ein ganz großes Hauptsymptom. Es ist nie genug. Man findet immer noch irgendwas. Ich weiß nicht, ich habe schon ganz oft gesagt, ich mache jetzt eine Pause und spare mein Geld, irgendwie was ich habe, für was anderes. Aber wie mit allen Süchtigen, wenn man irgendwas sieht, was man unbedingt haben will, dann schlägt man halt doch zu.
Mhm. Ja.
Und ja, aber es geht allen so, und egal was man sammelt tatsächlich, außer man gerät an einen Punkt, wo man es über hat. Mhm. Also ich hatte das mit der Mode ganz stark nach der Zeit am Lotteverein und meiner großen Partyphase irgendwie, wo ich mich selber als Projektionsfläche genutzt habe tatsächlich als Drag Queen. Und das war dann aber durch das Thema. Also ich habe dann gemerkt, so, ich habe jetzt das Ultra ausgereizt für mich und jetzt macht es mir keinen Spaß mehr. So, der Drop ist gelutscht. Mhm. Und da hatte aber das Neue schon angefangen, Gott sei Dank.
Wie lange warst du Drag Queen? Oder wie lange hast du das gemacht?
Wie lange habe ich das gemacht? Gar nicht so sehr lange. Also ich habe mich schon immer für Mode zwar begeistert und habe auch ein Faible für schöne Frauen und tolle Couture. Gemacht effektiv waren es vielleicht 3 Jahre, alles in allem.
Und dann hat das schon angefangen, also dann hast du halt wieder zurück zur...
Ja, dann habe ich gemerkt, dass ich auch das Interesse einfach verschoben hatte schon. Also ich habe dann nicht mehr groß irgendwie nach Garderobe mehr geguckt, sondern es waren dann so andere Sachen, die mich begeistert haben. Ich habe mich dann auch von mir weggekehrt, so als Interessenschwerpunkt auch, weil ich da keinen Bock mehr drauf hatte. Ich wollte nicht mehr so egozentrisch irgendwie sein und immer nur ich und damit ja auch auf Wohl und Übel dem Urteil anderer ausgesetzt zu sein.
Absolut, ja.
So, du hast ja keinen Filter irgendwie, der dich schützt, wenn du dich als Kunstwerk betrachtest.
Mhm. Absolut.
Und so ist es dann gekommen und jetzt kann ich das etwas von mir weghalten und das ist nur für mich tatsächlich. Also selbst wenn ich niemanden einladen würde oder ich würde es nicht auf Instagram ab und zu zeigen, dann würde ich mich ja trotzdem daran erfreuen, jeden Tag, wenn ich durch mein Haus gehe.
Ja. Oh, das ist schön.
So ist es gekommen.
Und wann bist du dann nach Birkenwerder gezogen, auch so in dem Zeitraum?
Ja, also vor 4,5 Jahren ungefähr bin ich rausgezogen, weil sich die Möglichkeit eröffnet hatte.
Ja.
Und ziemlich zeitig habe ich dann gemerkt, okay, ich habe jetzt den Platz und habe dann richtig losgelegt. Und da war die Situation auch noch ein bisschen anders, da saß das Geld auch lockerer.
Mhm.
Und da, wie gesagt, habe ich mit Möbeln angefangen, dann war das Haus eingerichtet im Großen und Ganzen und dann wurden die Sachen immer kleiner.
Die Sachen wurden immer kleiner, wie meinst du?
Dann waren es erst Wandteppiche, Textilien, antike Bettwäsche und dann, wie gesagt, fing es mit dem Porzellan so richtig an. Und ich habe mal überlegt, auch auf dem Weg hierher, ich habe eine Sache von Ikea tatsächlich und das sind meine Bücherschränke.
Und sonst alles?
Und sonst ist alles tatsächlich historisch. Gott. Bis zur Serviette, bis zum Kissenbezug, es ist alles antik.
What? Und hast du mal, also jetzt wieder zurück in die Mode zu gehen, hast du dich schon mal als Spaß in so einem,
noch
so gekleidet?
Nicht, noch nicht. Also ich habe mich viel damit beschäftigt, mit historischer Mode. Das war, glaube ich, auch die Brücke, die es dann einfacher gemacht hat mit der ganzen Thematik. Ich hatte immer überlegt, so, was könnte ich machen mit diesem Studiengang irgendwie und habe die Bewandtnis quasi da noch gesehen, die jetzt auch nicht mehr so da ist, historisch korrekte Kostüme anzufertigen für Privatleute.
Ja.
Weil es sehr viele Menschen gibt, das denkt man immer gar nicht, die sich zum Beispiel auch für Hochzeiten oder hobbymäßig.
Ich habe gerade Hochzeit
Reenactment
gedacht,
ist ein ziemlich großes Ding, auch international. Mhm. Also gerade Amerika machen das sehr viele, da haben viele Ateliers eröffnet, die das machen und auch sogar im 18. Jahrhundert-Sektor geblieben sind. Dann gibt es eine Polin, die auch wunderbare Sachen macht. Teilweise historisch korrekt, teilweise historisch adaptiert. Und ich habe mich immer mit dem Fertigungsprozess und der korrekten Auswahl der Stoffe und auch der Körperlichkeit von Mode tatsächlich auseinandergesetzt, um da ein Stück weit Aufklärung auch leisten zu können, um meine Sachen erklären zu können.
Mhm.
Weil es gibt ja immer diese Halbwahrheiten von Mäusen, die sich in Perücken eingenistet haben oder Frauen, die gebrochene Rippen vom Korsett hatten.
Ja, absolut,
wenn man da so ein bisschen stochert, einfach in der Literatur auch aus der Zeit, so Diderots Schnitttafeln und das Journal für die Dame. Und es gibt auch, in Berlin gab es im 18. Jahrhundert eine Zeitung, die sich halt mit dieser Thematik für die feinen Damen auseinandergesetzt hat, wo davon nie die Rede ist. Also es war alles nicht so extrem, wie es dann im Folgejahrhunderten aufgebauscht worden ist. Also man hat sich gewaschen und man hat Hygiene gehalten und. Nur eben auf eine andere Art und Weise, als wir das heute sehen. Aber es war nicht das stinkende Jahrhundert, wie man sich das vorstellt.
Ja.
Zumindest nicht für den Prozentsatz des Adels. Natürlich, davon muss man ja kunstgeschichtlich immer ausgehen, dass die breite Masse des Volkes ja nicht die Muße, die Zeit und das Geld hatte, sich diesem in der Bedürfnispyramide ganz oben stehenden Dinge wie Selbstverwirklichung, Kunst, Kultur zu widmen.
Genau, ja, ja.
Also Kunstgeschichte wurde vom Adel oder vom Geld gemacht tatsächlich und dieser Prozentsatz hat sich gepflegt.
Ja.
Das muss man an der Stelle sagen. Und die Brücke war dann da, aber dann habe ich es doch nicht gemacht, einfach durch Instagram tatsächlich, weil ich gesehen habe, es gibt so viele inzwischen, die das machen. Die Idee war einfach dann schon zu spät dran. Und so gerne nähe ich dann am Ende auch nicht, dass ich das jetzt unbedingt hätte machen wollen.
Apropos Aufklärung, was du gerade gesagt hast, weil daran habe ich auch gerade gedacht, ob oder machst du oder interessiert dich das so auch, wie sagt man das?
Im Zuge der Kunst, ob mich das dann auch interessiert?
Sondern zum Beispiel, dass du... Du hast ja gerade einen Monolog gehalten, very passionate. Und ich frage mich, ob du sowas machst mit I want to say Lektor oder ob das sowas so ein, weil diese
es
Leidenschaft
wäre ein Ding
ist sowas
vielleicht. Es wäre ein Ding vielleicht.
Zu teilen, ja.
Also ich müsste dann über meinen Schatten springen und man müsste mir das organisieren, glaube ich, weil ich habe halt eine Sozialphobie. Also ich würde jetzt nicht an einen Lehrstuhl herantreten und sagen, ich könnte vielleicht was dazu beisteuern, weil da bin ich zu zurückhaltend für. Wenn man mir diese Möglichkeit böte, dann nähme ich sie gerne an. Aber tatsächlich selber da Initiative ergreifen, ich weiß nicht, ich habe immer Angst, dass mein Wissen dann doch nicht so profund ist, als dass Menschen dafür ein Geld bezahlen sollten, mir zuzuhören. Also es müsste dann schon ein sehr spezifisch interessierter Kreis sein, der sich freiwillig dazu bereit erklärt, dem ein- bis vierstündigen Monolog meinerseits zu lauschen.
Die Welt des Podcasts.
Ja, aber ich weiß nicht, vielleicht, wer weiß.
Ja, weil ich finde das so sehr, wie gesagt, ich finde die Leidenschaft zu hören, es tut einem gut.
Es ist schön, ne? Also ich freue mich dann auch immer, darf man so ein bisschen Schleichwerbung machen. Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten bot jetzt im Jahr aufgrund diverser Jubiläen immer Fachführungen an. Ja. Da haben die jeweiligen Restauratoren, also Head Restaurators, haben Führungen in ihren Bereichen gegeben, die wahnsinnig toll waren. Und die hatten eben auch diese Leidenschaft.
Ja.
Und da habe ich mir verschiedene Leute angehört und unter anderem Möbelrestauration, Textil, glaube ich, die Uhrenführung habe ich nicht gemacht und eben die Chefrestauratorin im Bereich Glas und Porzellan, die den Job seit über 30 Jahren macht und mit so einer unglaublichen Freude und Leidenschaft trotz dieses enormen Arbeitsaufwandes dabei ist, da kann man nur neidisch werden und... Sie freut sich, jeden Tag zur Arbeit zu kommen, obwohl ihr alle Schlösser der Stiftung unterstehen. Jede Vase, jede Figur, jedes Gläschen geht durch ihre Hände. Und trotzdem liebt sie es. Und das fand ich toll. Und hätte ich Glas- und Porzellanrestauration studiert, dann würde ich da gerne nachrücken. Mhm. Aber müsste ich dann nochmal nachmachen.
Interessiert dich das, sowas nochmal neu zu studieren?
Ich lerne immer gerne Neues tatsächlich. Und wenn ich das im stillen Kämmerlein tun kann, könnte, dann noch viel lieber.
Mhm.
Also ich hätte keinen Schmerz damit, da allein in meinem Restaurations, wie nennt man das? Nicht Labor, sondern Atelier. In meinem Atelier zu verbringen und Tag aus, Tag ein irgendwie diese wunderbaren Sachen für die Nachwelt zu erhalten tatsächlich. Das wäre sehr schön.
Und das Malen, was dein Kumpel gemacht hat, das muss man auch studieren. Sowas?
Das lernt man genau. Das ist auch ziemlich, ziemlich anstrengend, glaube ich, weil es eben so eine harte Auswahl gibt. Und dann ist der Job an sich auch nicht ein Knochenjob im eigentlichen Sinne, aber man arbeitet gegen die Zeit. Also du hast ein Zeitmanagement, wie viel Zeit du für einen Teller, wie viel Zeit du für eine Tasse. Du hast genau stechuhrmäßig, wie lange was dauern darf.
Das ist so viel, dann will ich.
Und das ist halt übel, Druck. Weil du weißt, du musst an diesem Tag so und so viel von der einen Sache schaffen, einfach um dein Kontingent zu haben, worunter leider etwas die Qualität natürlich absolut, leidet. Ja. Früher hatte man A, mehr Personal, natürlich, ja. Einfach weil der Bedarf durch größer jedes war. Kleine Adelsgeschlecht, was natürlich gutes Porzellan haben wollte, gegeben war. Und heute ist es keine Massenarbeit, immer noch nicht, es ist ja immer noch eine Manufaktur, aber es ist viel rigider getimt. Und dadurch sind die gewisse Dekore nicht mehr möglich, malerisch als auch vom Porzellan selber. Also die KPM hat sich da sehr eingeschränkt zum Beispiel auf Kernservice, die immer noch hergestellt werden, weil es der Markt auch immer noch wünscht. Und viele Dinge, die aufwendiger sind, die vielleicht jetzt aktuell nicht dem Geschmack entsprechen, gibt es nur antik tatsächlich. Und ich weiß nicht, ob man da nicht einen Schritt zurückgehen sollte, es wieder als absolutes Luxusding etablieren könnte, indem man sagt, okay, wir produzieren weniger, aber dafür halt krassere Sachen. Und nicht immer nur zu warten, dass jemand mit einem Auftrag kommt, weil einen Auftrag zu vergeben impliziert, dass man sich aktiv mit der Thematik auseinandergesetzt hat.
Ja.
Aber die Leute, die kommen, die das Geld theoretisch hätten, schauen sich im Katalog um und sagen, ja, ich will das und das und das und das und so und so und so. Aber sie wissen eigentlich gar nicht, was eine Manufaktur bieten könnte, wenn man ihnen die Möglichkeit bieten würde.
Die müssten nicht nur einfach anhand von einem Bild, sie können ja auch selber auch dazu sagen, okay, ich hätte, genau.
Oder man geht eben in so einem Verkaufsgespräch auch mal ins Archiv. Ich meine, die KPM hat ja diese Sachen.
Und was hältst du von, wenn man so moderner wird? Also
man hat es Crossover, versucht. Man hat es versucht. Also Meißen hat damit angefangen vor einigen Jahren. Die Sachen sind auch nicht schlecht. Sie sind gefällig für den modernen Geschmack. Sie sind auch handwerklich gut gemacht. Aber die Entscheidung ist nicht da, sich für was Modernes zu entscheiden, wenn man zu so einer Manufaktur geht. Tatsächlich, die Leute, die hingehen, wollen dann eigentlich auch was Historisierendes. Sie wollen den Glanz vergangener Zeiten irgendwie mit so einem Auftrag heraufbeschwören.
In your house, what's the most precious thing you own?
Schwierig.
Außer Zeus und Lucky. Okay,
ja, ich wollte sagen, außer meine vierbeinigen Freunde, die natürlich mein Augenstern und das Licht meiner Existenz sind, gibt es so zwei Figuren tatsächlich, die sehr selten sind und die sehr schön sind und die mir sehr am Herzen liegen. Aber es ist, als ob man jemanden nach seinem Lieblingskind fragt. Also es ist ganz schwer zu sagen. Also
ich habe keins. Du hast vier Kinder. Ja,
nee,
nur nicht mein Bestes.
Ja, und so ungefähr geht es mir auch. Man denkt immer, es könnte ja noch was kommen. Und man will irgendwie nichts auserkoren haben, was jetzt so das most precious ist, was man hat. Was ich am schönsten finde, ist eigentlich die Figur, die bei mir im Wohnzimmer auf der Kommode steht. Die ist auch noch ziemlich neu dazugekommen. Ein großer Tafelaufsatz, also eine Tafelaufsatzfigur, eine Kriegerin mit Kind, Schild und Schwert.
Aha.
Ja, die allegorische Darstellung der Herzhaftigkeit oder des Mutes.
Ach, sehr schön. Hast du, wie ist das, wenn du Besuch hast?
Die bewegen sich sehr langsam und vorsichtig.
Okay, das kann ich mir vorstellen.
Also die meisten, die mich öfter besuchen, die verlieren dann irgendwann diese Scheu tatsächlich. Natürlich muss man immer aufpassen, weil auch alles dicht gedrängt steht, aber sie verlieren diese Ehrfurcht vor den Dingen, die viele haben, wenn sie dann das erste Mal da sind, so, darf ich das wirklich anfassen? Und ich benutze ja alles, was ich habe. Ja. Also es ist jetzt nicht so, dass es...
Es ist kein Museum.
Es wird dann vielleicht nach meinem Tod eins werden, aber noch lebe ich ja so und ich lebe sehr gerne so. Und ich finde auch, dass man diese Ehrfurcht nicht haben sollte. Man muss Sachen, die man hat, mit Respekt und mit Sorgfalt behandeln, aber man hat kein rohes Ei oder ein Neugeborenes in der Hand. Also es sind ja mal Gebrauchsgegenstände gewesen. Man muss sich das nur wieder vergegenwärtigen.
Aber gut, dass wir nicht bei dir waren, weil mein Spitzname als Kind war, mein Bruder hieß The Monkey und ich hieß The Elephant, because ich alles immer kaputt gemacht habe.
Also, ich habe Freunde, die nichts anfassen dürfen. Ja, das muss man an der Stelle ehrlich auch sagen. Es gibt Menschen, die setzen sich dann aufs Sofa und die kriegen das von mir angereicht. Oder ich nehme halt nicht das gute Porzellan, um davon jetzt Kaffee und irgendwie Kuchen zu servieren. Die kriegen dann eine etwas stabilere Tasse, die auch mal kaputt gehen darf. Schlimm ist dann nur, wenn Leute kleckern tatsächlich, weil...
Stimmt, weil du ja auch, das hattest du ja kurz...
Perserteppiche, also und auch einfach antike Textilien, die man jetzt so nicht bei 40 Grad in der Maschine waschen darf und kann, sondern da muss man einfach aufpassen.
Und du hast gesagt, du hast auch vieles gepolstert, oder?
Ja.
Genau, und das hast du alles selber gemacht.
Das meiste tatsächlich. Mhm. Also ich fand den Bezug jetzt so schön, dass ich ihn so behalten habe, aber meistens sind da halt scheußliche, neu gemachte Bezüge irgendwie draus, auf Polyestergelumpe und wo man einfach sieht, das wurde vor 50 Jahren mal gemacht irgendwie, passend zur Sitzgruppe. Mhm. Und das reiße ich dann halt komplett runter und gucke, wie das Polster noch erhalten ist. Und wird es neu aufgepolstert und dann mit einem mir gefallenen und wenn möglich historisch annähernd guten Stoff auch neu bezogen.
Eine ganz andere Frage, was ganz anderes. Aber erkennst du diesen Tisch und diese Stühle?
Ja, aber frag mich nicht nach dem Namen. Es ist
aha, sehr cool. Erkennst du es auch? Ja, und zwar anscheinend ist das cool, oder? Nein, anscheinend ist es teuer. Ich wusste das nicht. Das ist auch geerbt von meinem Freund, seiner Oma. Und ich finde es eigentlich scheußlich. Ich finde es ziemlich hässlich. Aber er sagt immer, es ist teuer. Und
es ist sehr, sehr teuer und es wird eigentlich auch jedes Jahr teurer. Weil
wirklich?
Ja,
es ist also eine Wertanlage. Also jetzt passt auf, jetzt dürfen wir nichts anfassen. Es ist eine Wertanlage?
Es ist eine Wertanlage tatsächlich. Also solange sich der Trend hält und es teure Galerien und Büros gibt, wo man sich halt bei einem Meeting oder einem fucking Kundengespräch in Design setzen möchte.
Ist das, ich hätte das niemals erkannt.
Wird man sich für diese Stühle und auch den Tisch entscheiden, einfach weil das so ein Ding ist.
Wir wissen einfach nicht, wie es heißt.
Müsste ich fragen, eine andere Freundin von mir, wo sie gearbeitet hat, die hatten das in größer für mehr Personen. Also größerer Tisch, mehr Stühle und das war halt so. Da durfte man jetzt auch nicht einfach so an dem Tisch sitzen. Das war für Kundengespräche.
Aha, das ist so. Naja, okay, es ist auf jeden Fall ein Weiß. Es sieht ein bisschen spacey aus. Sieht ein bisschen aus wie
spacey.
Aus den 70ern, glaube ich. Sieht aus wie, wenn man früher beim Friseur war.
Fragst du den Falschen? Also. Ich war schon sehr lange nicht beim Friseur.
Ja, und dann hat man aber so, und dann kriegt man eine Dauerwelle, so in solchen Stühlen saß
ich dann. Ihr braucht eigentlich noch so eine 50er-Jahre-Trockenhaube.
Ja, genau, das passt gut zu dem Stuhl. Das könnte ich noch dazu tun.
Ja, ihr müsstet, also ich weiß nicht, ob das Staub aber oder Kratzer sind. Man müsste mal evaluieren, wie der Gesamtzustand ist.
Aber hier, das sind diese Kissen, die sind halt.
Die sind auch noch echt.
Ja.
Das sind die Originalkissen.
Und dann sind, aber eins davon ist so in Plastik.
Ja, das. Ja, man hat sowas früher gemacht, damit es nicht in die Polster zieht.
Ja,
weil man sie eben gerne im öffentlichen Raum oder im halböffentlichen Raum aufgestellt hat und da wird gerne mal ein Whisky Sour oder ein Kaffee verschüttet.
Meine Oma und Opa aus Amerika, die hatten eine Dreizimmerwohnung und aber davon war, sie hatten ein Wohnzimmer und dann die Küche, so eine offene Sache, und dann hatten sie noch einen Raum, der war halt auch von allen, hatten keine Tür, so das zweite Wohnzimmer, komplett in Weiß. Alles, Möbel, alles.
Krasse Sache.
Wir durften nie rein. Wir haben nie im Wohnzimmer gesessen.
Das ist wie die gute Stube, was es bei uns früher gab. Die wurde dann nur zu Weihnachten aufgeschlossen.
Genau, wir hatten auch für Thanksgiving durften wir rein. Und das war für uns, mein Bruder und ich haben so, the museum. Die haben ein Museum inside of their home.
Ja, genau das darf eben nicht passieren. Das ist genau das, was ich meinte, mit dem man muss die Sachen einfach benutzen.
Ja.
Weil man hat auch sonst nichts davon. Ansonsten sind es eben Staubfänger und irgendwie so Sachen, die man halt übernommen hat oder sich selber angeschafft hat für gut, aber sie versauern dann halt.
Ja.
Und man hat sie 50 Jahre im Schrank gehabt, dreimal benutzt effektiv und damals mehrere tausend Dollar oder Mark ausgegeben.
Genau, das ist dieses, kennst du von Friends, don't use the good porcelain. And then they never use the good porcelain. Und
man
dann
geht
alles kaputt.
Nee, man muss die Feste feiern, wie sie fallen und man muss auch mal einen Anlass schaffen. Also mein System ist, und da lachen immer alle drüber, aber ich nehme jeden Tag von allem, was ich habe, einen anderen Teller, damit es sich alles gleichmäßig abnutzt.
Ach, wie schön.
So, weil ansonsten hast du halt einen abgefuckten Teller und alle anderen sind noch gut. Und der fällt aber dann nicht auf, wenn alles gleichmäßig abgenutzt wird.
Aber warum ich gerade so reagiert habe, weil ich dachte, so mein erster Impuls ist, dass du das machst, weil du keinen bevorzugen möchtest. So, dass du, also gedacht war so, wenn ich jetzt nur einen Teller benutze, denken die anderen Teller, dass sie nicht gut genug sind. Oder du denkst dir, ach, ich benutze nur den Teller, weil ich ihn nicht genug respektiere, dann der arme Teller.
Also nein, ich liebe alle meine Dinge gleich.
Gleich, deswegen musst du alle jeden Tag benutzen.
Aber das ist witzigerweise gar nicht der Hintergrund, sondern es ist nur meine Eitelkeit, dass ich nicht möchte, dass man den einen abgeschrabbelten Teller inmitten von perfektem Erhaltungszustand hat.
Was Was isst du denn auf dem? Ich will einfach komplett aufhören zu essen. Ich will einfach nur noch auf servieren.
Nein, nein, also auch ganz, ganz ordinäre Sachen. Manchmal mache ich mir auch so ein Tütengericht, aber esse es dann von dem Teller von 1770.
Das ist so.
So, das ist mein Stilbruch einfach. Also ich lebe halt so.
Und, also ich hoffe, das ist nicht weird, wenn ich, oder unhöflich oder so, aber du hast ja eigentlich einen ganz normalen Werdegang. Design studiert und Drag Queen, aber das ist ja alles gängig. Das ist ja schon ziemlich out there, sagt man. Ja, es ist so, was, wo man, also deswegen wirst du ja auch eingeladen, also deswegen ist es etwas sehr ganz Besonderes. Aber es ist auch ein bisschen,
wie kommt man dazu?
Wie kommt man dazu? Ich will nicht sagen crazy, aber es ist so ein bisschen so, was, also ist dir das bewusst, dass das was?
Ja, ich bin mir meiner Schrulligkeit sehr bewusst. Exactly. Ich bin okay, da sehr reflektiert. ja, vielleicht ist es auch einfach meinem Zustand irgendwie geschuldet. Ich war schon immer sehr viel krank, schon als Kind, und hatte viel Zeit, um über Dinge nachzudenken und mich einfach abzukapseln. Oder ich wurde gezwungen, mich irgendwie ein Stück weit mit der Einkehr und solchen Sachen zu beschäftigen. Mhm. Und das ist ja heute noch so. Also ich bin einfach wahnsinnig viel zu Hause und habe es dementsprechend auch gerne so schön wie möglich und mache alles, dass ich mich so wohlfühlen kann wie möglich, wenn ich dann mal doch wieder ans Bett gefesselt bin und. Und wenn man nicht gezwungen ist, viel zu Hause zu sein, dann richtet man ja auch sein ganzes Leben und sein Wirken nach außen. Und ich habe alles immer nach innen gerichtet ab einem bestimmten Zeitpunkt. Und spätestens eben mit dem Auszug aus Berlin einfach.
Ja.
Weil was will man in Birkenwerder machen? Es ist schön und es ist ruhig und easygoing, aber am Ende musst du halt dich irgendwie beschäftigen.
Ja.
Und dann war es das so und ich freue mich.
Ja, und was ich sagen wollte, genau, dass man das gefunden hat, ist so cool. Also es ist so wie das ein Puzzlepiece finden.
Ja,
also das ist
definitiv.
So wie,
also irgendwie war mein ganzes Leben, es gab immer so Schritte in diese Richtung. Also mit dem ersten Besuch
Ausflug.
In Potsdam an, wo man 9, 10 Jahre alt war eigentlich. Und meiner Mutter vorher noch, die mir immer von Versailles, ihrem Besuch in Versailles vorgeschwärmt hat, vom goldenen Nachttopf und alles war golden. Ne?
Ja.
Und sowas kriegt man halt eingetrichtert, ein impliziert, komm, kann man laufen und sprechen. Erzählte deine Mutter so, ja, komm mal her, ich zeig dir mein Fotoalbum. Und, und man darf mit den Sachen irgendwie spielen, mit Chanel Nummer 5 und dies und das und ja, sie sagt immer, ich bin ein Experiment gewesen. Also wie viel Bildung und wie viel Kultur kann man halt einem Vorschulkind eintrichtern, bevor es verrückt wird?
Ich bin nämlich ein bisschen immer gebrieft und da wollte ich fragen, du warst mal auch Türsteher.
Ja, so halb.
Oder beziehungsweise Türsteherin steht hier.
Ja, so ungefähr. Also ich war dann irgendwann so lange und so oft in einem Club hier in Mitte, dass sie irgendwann gesagt haben, so, du kommst halt echt jeden Abend hierher. Erstmal machen wir dich zum Club-Member, du musst halt keinen Eintritt mehr bezahlen, das war schon vorher, das fand ich sehr nett. Und sie meinten, naja, irgendwie die Leute sind von dir fasziniert, wenn du da bist, du wertest so jede Veranstaltung auf, die wir hier machen und alle finden dich gut und das, was du machst und du bist einfach ein Blickfang und warum soll der Blickfang nicht an der Tür sitzen und so gleich die Leute im Empfang nehmen?
Ja.
Nachdem, also ich habe ja nicht die erste Lektion sozusagen gemacht, da also hatten wir schon einen Türsteher.
Ja.
Aber ich habe dann halt gesagt, so mit den Schuhen nicht. Und das war es eigentlich so, ich war der Arsch vom Dienst. Ne? Ich konnte dann so sagen, so, nee, heute nur Anzug.
Aber das war als in Drag.
In Drag, ja. Also da immer wie aus dem Ei gepellt, auch bei minus 12 Grad irgendwie in einem kurzen Kleid und offenen Stilettos. Da ist man dann auch abgehärtet. Also wer sich schon immer gewundert hat, wie man das aushalten kann, man hält es aus nach einer Weile. Das ist einfach auch eine Gewöhnung und man ist dann auch nicht mehr krank.
Vermisst du das ein bisschen?
Gar nicht.
Gar nicht.
Gar nicht. Es war sehr intensiv. Es war ja über ein Jahr irgendwie, wo ich so, oder ja, fast 2 Jahre meine Partyzeit. Ich sage mal, ich habe für ein Leben in diesen 2 Jahren so viel gefeiert.
Ja,
okay. Und alles mitgemacht, worauf ich Bock hatte in der Hinsicht. Auch viel ausgelassen, trotz allem, wo man mir heute sagt, so, und ich denke mir, da hatte ich keinen Bock drauf, dann mache ich das halt auch nicht.
Ja.
So, und ich kann da ganz gemütlichen Haken hintermachen. Es war schön und es war toll. Aber ich will das nicht mehr. Es würde mich heute zu sehr anstrengen.
Und nicht die Party, aber das
das sich zurechtmachen auch nicht. Nee, das ist einfach auch eine Frage der Zeit und der Zeit, die man sich nehmen möchte. Und es dauert halt doch 3 bis 5 Stunden, bis man so aussieht.
I know, I mean, look at me. No. Ich habe jetzt das Wort, ich wollte das Wort kostümieren sagen und das kam mir falsch vor. Ich wollte, sagt das, was man sagt? Ich kenne mich da halt nicht so gut aus.
Ich habe immer aufhübschen gesagt.
Aufhübschen, aber gibt bei Drag ist nicht so,
dass man... Das ist immer auch eine Frage, wie man sich da selber definiert. Geht man da schon in die Trans-Richtung oder ist es eine Kunstfigur? Ist es mehr Performance-Art? Das muss auch jeder für sich selber entscheiden. Mhm. Für mich war es ein alter Ego tatsächlich.
Mhm, ja.
Hinter dem ich mich verstecken konnte, was für mich so ein Safe Space war. Ich konnte mal ganz anders interagieren mit den Menschen. Ich
absolut
war halt more
krass
confident.
Ja,
einfach weil ich auch in Inkognito war. Also es ist ganz witzig, die Leute, die mich so gesehen haben, erkennen mich auch im Normalzustand nicht. Und das war sehr angenehm. Das war, als hätte ich wie venezianischer Karneval eigentlich. Ich hatte meine Maske auf, ich konnte vulgär sein, ich durfte pöbeln. Also ich hatte so einen Freifahrtschein, was sehr, sehr cool einfach war. Und man hat aber trotzdem irgendwie immer ein positives Feedback trotz allem bekommen, egal wie bitchy man eigentlich war.
Ja, war krass, aber wie du gerade sagtest, ist nur zweite so eine Persönlichkeit, die man und mit der man halt viel mehr experimentieren kann.
Ja, und was auch sehr wohltuend war, was ich glaube ich auch gebraucht habe zu dem Zeitpunkt, es war einfach genau richtig, das da zu machen. Mhm. Aber auch das, also ich ruhe, seit ich das hinter mir habe, auch viel mehr in mir selbst. Mhm. So, ich weiß, ich kann so sein und es war witzig, aber es ist nicht Teil von mir im eigentlichen
Sinne.
Ja,
immer noch eine Maske.
Ja, genau.
Gab es nämlich einmal eine Geschichte, wo jemand dich angeschrieben hat durch deinen Instagram-Kanal? Ich will eine Geschichte hören über einen Pariser Händler. Gab es damals schon was?
Ach so, ja. Ja, die gab es tatsächlich, aber das hat nichts mit Porzellan zu tun. Die Geschichte beginnt eigentlich auch mit eBay-Kleinanzeigen. Hey, Corporate Kaffee. Podcast. Mit einem paar Wandbranchen, also Wandleuchtern, die ich sehr schön fand und die jemand aus dem Sperrmüll gerettet hatte. Mhm. Sehr, sehr hübsch mit vollplastischer Dekoration. Schnick, schnack, schnuck. Irgendwie, die habe ich mir für 30 Euro gekauft damals. So. Und habe die sauber gemacht und habe ein Foto von denen auf Instagram gepostet. Und ein Pariser Antiquitätenhändler schrieb mich dann halt an, ob er mir die abkaufen könnte. Und dann gab es eine Weile ein Hin und Her und eine Diskussion irgendwie, unter welchen Voraussetzungen. Und irgendwie sind wir dann auch nicht übereins gekommen, weil ich wollte mich eigentlich so auf dem Praktikumsplatz damit schmuggeln, aber er hatte keinen Bock auf Praktikanten und...
Oh mein Gott, ach so. Ja,
ja, ich habe gesagt, ach, wir brauchen schon Geld, wenn man da irgendwie in dieser Galerie ein Praktikum abgreifen könnte,
oh
so als
Gott,
Win-Win. Aber er meinte, ja, das ist halt, er hätte jetzt niemanden, der mich da in der Zeit an die Hand nimmt.
Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich ist es nur er, oder?
Nein, nein, es ist ein kleiner Stab an Leuten, der da arbeitet, aber eben nicht genug, dass man jetzt sagen könnte, so, hier, viel Spaß, du hast jetzt einen Praktikanten. So, und das geht halt nicht. Und dann habe ich sie behalten und die hängen jetzt auch in meinem Wohnzimmer und ich freue mich jeden Tag dran und werde irgendwann diese Geschichte vielleicht auch in meine Memoiren schreiben, dass ich fast mal ein Praktikant in Paris gewesen wäre.
Und wie viel hatte der dir angeboten, wenn man sowas sagen kann?
Also ich hätte Gewinn gemacht damit. Also mehr als 30 Euro waren es schon. Ja. für ein wirkliches Geschäft hätte ich aber dahin fliegen müssen mit den Leuchtern, dass er sie halt auch nochmal vor Ort begutachtet und da bin ich dann halt in die Grätsche gegangen, weil ich meinte, für ein vielleicht kaufe ich sie dir ab, schleppe ich die halt jetzt nicht irgendwie
natürlich
von
nicht
Berlin nach Paris. So.
Ja,
und dadurch
genau
sind wir da auch nicht übereingekommen schlussendlich. So. Mein Geld wäre schön gewesen, Praktikum wäre besser, aber für vielleicht nur...
Nee, das ist aber...
Ja, das war ganz witzig, aber das war so mein erster kleiner Fame. Das war relativ am Anfang. Ich brauche ja immer, bis ich so eine Neuerung technisch auch annehme, habe ich ja eigentlich so diese Eltern-Hemmschwelle, wo ich dann sage so, nee, das will ich nicht und das ist alles doof.
Ja, ist zu neu, ja.
Das versteht es alles nicht. Mhm. Also ich habe ja auch irgendwie mit Smartphones erst vor einer kurzen Weile eigentlich auch angefangen. Ich hatte immer mein BlackBerry jahrelang noch, bis es nicht mehr ging. Und also ich sträube mich da immer so ein bisschen und dann habe ich es aber auch gemacht und jetzt finde ich das sehr schön und
ich habe
da so meine Freude mit.
Ach, das ist schön. Ja, weil es wird ja auch immer wieder, Instagram wird ja kritisiert als das und das, aber ich finde, das ist eigentlich ein cooles Plattform, um kreativ arbeiten zu können.
Absolut und auch einfach, um so Nischensachen einfach, um da Kontakte herzustellen. Mhm. Also ich habe ja immer gedacht, ich mache das ganz alleine auf der ganzen Welt.
Ja, und dann öffnet
und dann plötzlich dachte ich so, okay, es sind nicht viele, aber es findet ein Austausch statt und es ist sehr angenehm.
Mhm.
Das ist schon schön. Und das ist natürlich was ganz anderes, sag ich mal, als sich selbst oder ein Label zu promoten, sag ich mal. Ich meine, dafür sind es auch gute, es ist ein guter Kanal. Aber da kann man eher mit Kritik ansetzen, als jetzt mit dem, was ich mache. Weil es sind keine Menschen zu sehen. Ich propagiere jetzt kein Bild von jemandem. Ich gebe höchstens einen Anreiz, was man machen könnte.
Ja, also ich verfolge selbst so ein paar Kanäle. Ich weiß auch gar nicht, warum ich das interessant finde, aber es gibt so ein Mädel, die eigentlich nur Fotos von ihrem Haus, von ihrem Zuhause macht, aus verschiedenen Perspektiven, und die lösen bei mir irgendwie Relaxation aus. Also die sind, ich denke immer so, ah, das ist so symmetrisch und so schön.
Wes Anderson-Syndrom, Menschen mögen Symmetrie, wir können gar nichts dafür. Ja. Und wir mögen schöne Dinge, und meine Theorie für die menschliche Evolution ist ja auch, dass der Mensch sich in diesem Bestreben, Schönes zu schaffen, immer weiterentwickelt hat. Mhm. Und wenn man aufhört, nach Perfektion und nach Schönheit in den Dingen zu suchen, die einen umgeben, dann stockt auch die menschliche Entwicklung irgendwie. Mhm. Und das ist das, was ich, das klingt jetzt sehr dramatisch, aber wo ich jetzt gerade das Gefühl habe, wir sind so ermüdet. Mhm. Und das ist alles so zu convenient geworden. Es gibt halt alles für jeden immer und zu jeder Zeit. Und es findet da kein Anstoß mehr statt. Und da kann aber Instagram zum Beispiel wieder einen Anstoß geben, einfach durch ein ästhetisches Konzept von Räumen, von einem Zuhause, von Essen ja auch. Ich meine, es war ja auch lange so, ja, Food-Dings, Instagram, und die Leute fotografieren ihr Essen eher, als dass sie es essen. Aber es ist eine Wertschätzung den Sachen gegenüber, finde ich immer. Sachen schön zu präsentieren einfach und nicht einfach ein Döner in sich hineinzuschlingen, jetzt so als Beispiel, sondern dass man das zelebriert. Also es ist immer das, was man draus macht.
Gibt es eigentlich so, das war eigentlich lustig, so Döner-Food-Porn-mäßig.
Bestimmt.
Gibt es auch bestimmt.
Es gibt alles, es ist das Internet.
Ja. mein Vater ist jetzt vor kurzem 70 geworden. Das will er wahrscheinlich nicht, dass ich das erzähle, weil das eine große Zahl ist. Aber er ist noch sehr, sehr, sehr jung geblieben. Also wirklich, ist noch fast die 50. Aber meine Mutter hat ihm ein Geschenk geschenkt, und zwar ist das ein Buch aus der Insel von Japan, wo alle Menschen so alt werden. Bestimmt, hast du schon davon gehört? Ja, ich weiß nicht.
Diese spezielle Ernährung, dass man sich A, nicht satt essen soll, viele Bitterstoffe.
Ich weiß nicht, aber auf jeden Fall sind alle Menschen dort
sehr alt und gesund
und glücklich. Und er hatte mir nur erzählt, das war eine Sache, wie er gelesen hat, von einem Menschen, der interviewt wurde, der, was weiß ich, 90 ist. Und er hat gesagt, ja, er kennt zwei Arten von Menschen. Die einen malen und die anderen sind tot.
Ja, ja, es ist tatsächlich so. Ja. Der Mensch braucht einfach ein Ventil, um sich auszudrücken.
Ja, und das macht glücklich anscheinend, und dann lebt man länger. Und
irgendwann macht es glücklich. Also, ich meine, das, was ich mache, ist ja nun an sich auch sehr bequem. Ne? Ich suche Dinge, die mir gefallen, und dann kaufe ich sie. Und gegebenenfalls werte ich sie nochmal auf, aber das kann auch sehr befriedigend sein, wenn man etwas erlernt, wie zum Beispiel malen oder ein Instrument zu spielen oder Blumengestecke zu machen. Also man muss einfach irgendwas finden, was einen Freude macht und auch langfristig Freude macht und was eine Leidenschaft in einem weckt. Mhm. Und also ich verstehe auch, wie beruhigend es ist, schönes Interior zu sehen. Und ansonsten würde ja auch dieser Markt nicht so boomen.
Mhm. Ja.
Weil es ist einfach ein Bedürfnis auch dafür da, glaube ich.
Ja, ich glaube auch, wenn man auch schöne Sachen sieht, wie du ja sagst, beruhigt das ja auch irgendwie. Also wenn man die ganze Zeit, ich glaube, das ist so viel unbewusst, deswegen auch dieses Minimalistisch, das hat mein Freund mir erzählt, dass wenn ich zum Beispiel 5, 6 verschiedene Shampoo-Flaschen habe,
verwirrt dich das mehr, als dass es dir Freude macht.
Genau, und weil du dann die ganze Zeit immer denkst, okay, das muss ich noch benutzen, soll ich nochmal, das ist das. Und das passiert ja fast unconsciously, ist dein Gehirn voll gestopft.
Ja.
Ja, aber das ist auch dieses Buch von, oder beziehungsweise Buch, und dann gab es Netflix-Serie von dieser Frau.
Marie Kondo, ja, meine erklärte Erzfeindin.
We hate her. I hate her too, of course, yes. Ich habe die Sendung auch nicht geguckt. Ich habe auch, mein Freund hat nur das Buch gelesen, mir mal davon the summary gegeben. What gives you
pleasure, what sparks joy.
aber es macht super Sinn. Also es macht ja Sinn.
Und jeder hat mehr oder weniger Dinge, die Joy sparken.
Ja.
Das ist es halt einfach. Also ich verstehe den Minimalismus total. Und es gibt auch einen Unterschied zwischen einer gestalteten Opulenz, einer gestalteten Opulenz und Kramigkeit zum Beispiel. Also partout viele Dinge haben müssen, impliziert ja nicht automatisch, dass man sich damit wohlfühlt. Da ja, genau. Ja echt
oder auch andersrum. Auch nur, wenn genau. man nichts hat, heißt ja, also, genau. ich weiß nicht, ob du mal, ich bin ein großer Kardashian-Fan. Und die wohnen ja jetzt in so einem Art Museum. Ich weiß nicht, ob du das neueste Haus jetzt gesehen hast. Es gab bei Digest, wie heißt das?
Architectural
Digest. Ja. Und du siehst es und die haben nichts. Das ist wirklich nichts. Es ist so ein...
Du meinst das Haus, was Kanye entworfen hat? Ja,
genau.
Ja, das du ist hast, übel. Ohne Wasserhähne, ohne alles, wo du einfach nur...
Also, es ist ein Museum. Ist also, halt, ja. Und da denkst du halt, das ist halt... auch cool oder beziehungsweise es ist halt schön und
es ist crazy ästhetisch,
ästhetisch ja. aber man denkt sich, als Kind da aufzuwachsen, du willst doch auch, du hast ja nicht mal, du siehst nicht mal eine Zahnbürste, also das ist halt nichts.
Aber ich glaube, das ist so die oberste Form der Dekadenz irgendwie. Also wenn man so viel haben könnte und auch hat und hatte, dann zu sagen, man verzichtet komplett auf alles, das ist halt auch schon so
das ist auch
über den Luxus eigentlich.
Ja, ja. Das ist auch, was wir hier haben. Weißt, wir haben nee, aber das ist auf jeden Fall über
Dekadent. Ja, es ist, also es ist eine Art von Überästhetik eigentlich. Ja. Also es ist, da stößt der Minimalismus auch schon wieder ans Unpraktische, wie Historismus oder historisches Interior an seine Grenzen stößt am anderen Ende des Spektrums. Ja. Das sind so zwei Seiten einer Medaille.
Also ich glaube, die haben noch ein Haus gegenüber, wo alles ist.
Wo sie dann
ist.
Leben.
Wo
ja.
sie dann, wo alles ist. Das ist wirklich, the Guesthouse ist eigentlich, wo sie dann leben. So. Tausend Dank, dass du da warst bei mir zu Hause. Und ich habe gehört, du hast ein Geschenk für mich mitgebracht.
Ja, mich selbst. Ich wollte mir echt noch eine Schleife um den Hals binden. Ich bin das Geschenk. I'm the fucking Supreme.
Supreme Present.
Nein, danke. Nein, danke für die Einladung.
Ja, natürlich.
Das hat mich sehr, sehr gefreut. Wir können gerne mal über einen längeren Podcast nachdenken.
Ja, sehr gut, sehr schön.
Das würde mich sehr freuen. Da gibt es sicherlich noch viel zu erzählen.
Cool. Dann danke, dass du hier warst und schöne Weihnachten. Bye. Jetzt winken.
Bye, bye.
Dieser Podcast wird präsentiert von Gelo Revoice. Besser gut bei Stimme.